Hallo, hallo, herzlich willkommen zur aktuellen Episode hier beim GFA-Pod im NFL Tuesday und es ist ein busy, busy day in the office heute. Wir haben extrem viele Neuigkeiten, wir haben ganz wichtige Neuigkeiten, Signings, Vertragsverlängerungen, die wir heute mit euch besprechen wollen, beziehungsweise wir beide besprechen das, Christian, und machen das natürlich für euch da draußen, die uns ja immer so schön zuhören. Und genau, damit wollen wir heute starten. Dann haben wir natürlich auch noch unsere üblichen Segmente, so ein paar Injuries, die wir besprechen müssen. Die eine oder andere etwas kuriose Story, die sich aufgetan hat in den letzten Tagen. Und dann wollen wir schauen, ob wir dann noch die Zeit haben, heute unser Playoff-Picture weiterzuführen, um euch da den Überblick zu geben, was das Wildcard-Wochenende wohl bringen könnte in der kommenden Saison. Aber Christian, erstmal herzlich willkommen an dich.
Hi Felix, hallo und danke fürs Zuhören. Ja, mal wieder einen Tag später als sonst.
Ach, Christian, sag das
mal. Ja, wir haben es echt die letzten Wochen gut geschafft, ne?
Ja, wir haben es gut geschafft, aber wir haben es auch irgendwie so ein bisschen im Gefühl gehabt, dass heute irgendwie ein Busy-Tag, wie ich schon sagte, im Office sein würde. Denn in den Front Offices in der Liga ist heute einiges passiert und in den letzten Tagen auch. Das müssen wir natürlich alles besprechen. Und fangen wir doch direkt mal an bei den Signings, den Vertragsverlängerungen, jetzt hier als erstes Segment hier im Podcast. Und das Wichtigste, vor ein paar Minuten, Breaking News, das Handy ist fast explodiert, denn Aaron Rodgers, Quarterback der Green Bay Packers, hat die Vertragsverlängerung bekommen, über die ja schon viel spekuliert wurde. Wie könnte sie aussehen? Welche neue Benchmark wird gesetzt, wenn der Quarterback, ja, im Grunde genommen der beste Quarterback in der Liga, seinen neuen Vertrag bekommt und der Quarterback, der in der Offseason mehrfach gesagt hat, sein Ziel ist es nicht mehr Titel zu gewinnen, sondern sein Ziel ist es, wie Tom Brady, in die 40er hineinzuspielen. Zumindest hat er jetzt eine Vertragsverlängerung bekommen, Christian, bis 2023.
Ja, in der Tat. Und naja, was für eine will ich nicht unbedingt sagen. Ich hatte im ersten Moment gedacht, so, ja, okay, gut, 33,5 Millionen. Die 4 Jahre, die draufgepackt werden, wären das genau das, was wir eigentlich auch schon mehrmals so gedacht haben, ne? Also wir hatten das, ich weiß nicht, ob ich das auch im Podcast schon mal selber gesagt habe, auf jeden Fall mit dir habe ich drüber gesprochen, dass das wohl so die Zahl zu sein scheint, die realistisch ist dabei insgesamt. Schlussendlich sind es dann auch wieder 10% mehr, als Kirk Cousins jetzt unterschrieben hat. Der hat ja für 30 Millionen voll garantiert für 3 Jahre unterschrieben. Rodgers jetzt knapp 10%, gute 10% mehr mit 33,5 Millionen. Insofern wird man ja denken, okay, das ist ein verdammt guter Vertrag. Irgendwo ist es auch ein verdammt guter Vertrag. Aber es ist halt noch nicht ein Erdbeben, ne? Das ist so ein bisschen die Sache, die so ein bisschen dabei mir persönlich fehlt. Denn die Lücke zwischen Cousins und Rodgers ist halt meines Erachtens mehr als 10%. Die ist jetzt halt in dem Cash-Ding, die man daran hat, halt festmachen kann. Nun ist noch so ein bisschen die Frage, um das Ganze komplett zu machen. Die 4 Jahre haben komplettes mögliches Volumen von 180 Millionen, so berichtet das zumindest ESPN. Sprich, da sind eine Menge an Incentives noch drin. Die Frage ist, wie leicht sind die zu erreichen? Sind das jetzt Incentives, wach morgens auf und steh auf? Oder sind das Incentives, gewinnen den MVP-Titel und den Super Bowl in all diesen Jahren, um diese Incentives auszulösen? Das ist dann noch so ein bisschen die Frage natürlich.
Ja, also die Zahlen, die ich jetzt noch so ein bisschen gesehen hatte, waren, dass das vielleicht 103 Millionen relativ garantiert sein.
Das sind diese Garantien halt, ne? Aber das ist wieder Injury Guarantees und so. Die sind für Rodgers selber auch, glaube ich, weniger wichtig, denn dass sein Spiel in den nächsten 6 Jahren sind das dann ja, also in 6 Jahren wäre das letzte Jahr in seinem Vertrag oder seiner Vertragsverlängerung, die er jetzt unterschrieben hat, dass sein Spiel da in der Zeit schlechter wird, ist eher unwahrscheinlich, denn er ist er 30 oder 32? Ich glaube 32, ne?
Aaron Rodgers? Nein.
Ja.
Bist du sicher?
Nein.
Sehr gut.
Lass mich mal eben schnell googeln, vielleicht finde ich es ja.
34.
34, oh, doch schon so alt. Ja gut, okay. Ja gut, okay, dann habe ich ihn jünger eingeschätzt, als er ist.
Also deswegen sagte ich ja, er kommt dann eben in diese 40er-Marke rein, in der jetzt Spieler wie Tom Brady sich schon befinden. Drew Brees klopft an die Tür, der ist glaube ich 39. Und dann kommen halt noch so ein paar andere.
Philip Rivers, genau. Ben Roethlisberger und Eli Manning sind, weiß nicht, 37, 38?
Ja.
Ja, also insofern, ja, es muss nicht unbedingt sein letzter Vertrag sein. Die Frage ist natürlich auch, ja, okay, aber ich glaube, Garantien waren in diesem Moment nicht so wichtig. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist halt, es gab ja die Spekulation, dass er so ein Player-Opt-out sich einbauen lassen möchte. Das wäre natürlich super interessant gewesen. Volle Garantien bei Top-Quarterbacks sind jetzt auch nicht so die Sachen, die unbedingt dann den Markt so shiften, also bewegen, sodass Spieler halt auch, also reguläre Spieler, sage ich mal, davon profitieren und das in ihre Verträge auch einbauen können. Und naja, ich weiß nicht, also ich bin irgendwie, auf den ersten Blick dachte ich, yay, auf den zweiten Blick dachte ich so, aus Spielerseite, okay, so, ne?
Ja, die Sache ist, wir müssen natürlich gucken, wie ist der Vertrag genau strukturiert? Das werden wir hoffentlich vielleicht in den nächsten Wochen erfahren. So ganz werden wir es wahrscheinlich nie wirklich erfahren. Aber so das Gros des Vertrages eben, was sind die die Guarantees, die mit drin sind? Wie sehen die ungefähr aus? Und ansonsten ist es natürlich auf der einen Seite, ja, natürlich auch immer so ein Zeichen. Also du hast diese 10% angesprochen, das ist richtig, da könnten wir jetzt drüber streiten, ob sein Spiel nicht mehr wert sein müsste. Ich glaube aber, Matt Ryan hat es ja in der Offseason ja nochmal getoppt gehabt, ne? Der hatte ja dann circa 30 Millionen pro Jahr bekommen, jetzt eben Rodgers mit 33.
Ach, ja, du hast recht, ich habe gerade Ryan, den Vertrag von Ryan, der hatte 30 Millionen bekommen, ne?
Genau, und Kirk Cousins,
ja,
glaube ich,
Cousins
war 28.
28.
Ja, genau. Ja, aber auf jeden Fall,
recht, ja.
Der gute Herr Gutekunst, der neue GM bei den Packers.
Ist aktiv, ja.
Ist aktiv, ne? Also hat er auf jeden Fall so ein bisschen, vielleicht auch jetzt so ein bisschen Luft rausgenommen. Wir hatten ja auch drüber gesprochen, dass Aaron Rodgers nicht unbedingt immer so zufrieden war in den letzten Wochen, was seine Receiver um ihn herum angeht. Und da hat man ihn jetzt zumindest auf einer persönlichen Ebene wahrscheinlich erstmal so ein bisschen ruhiger gestellt.
Ja, definitiv. Also der wird das wahrscheinlich zufrieden sein, sonst würde er den Vertrag natürlich auch nicht unterschreiben. Das ist natürlich daran schon gut abzusehen. Was ich noch ganz interessant fand, zum einen halt wirklich von Jason vom Over the Cap, den ich wirklich nur allen ans Herz legen kann. Der ist wirklich, was Cap-Stuff angeht, eine Referenz, würde ich schon fast sagen. Neben Corey Joel und tja, das war es eigentlich so von den prominenten Leuten, die das Cap angehen, ne? Es gibt ja halt noch Sporttrack, aber die mag ich irgendwie nicht so gerne, weil die ihre Zahlen mehr oder weniger komplett von Over the Cap klauen, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag.
Ja, Over the Cap sagst du zumindest immer. Man weiß es auch nicht immer so hundertprozentig.
Ja, ich glaube schon, also, aber es wirkt schon sehr.
Ja,
weil,
okay.
Naja, egal. Auf jeden Fall, Jason sagte, dass er eben auch tatsächlich so ein bisschen enttäuscht darüber war, dass Rodgers den Markt halt nicht wirklich weitergebracht hat. Ne? Er hat halt im Prinzip sich den Strukturen angepasst und da ist jetzt halt nichts Neues drin, worauf man sich berufen kann tatsächlich. Ne? Das ist so die Sache dabei. Die andere Sache ist die, genau was du eben gesagt hast mit dem Cashflow und beziehungsweise mit den Garantien, die da drin sind, da bekommt er schon eine Menge. Also ich glaube, dass er im nächsten Jahr die ersten 80 Millionen ausgezahlt bekommt schon. Das ist natürlich auch, das ist schon in Ordnung, ne? Das ist schon schon besonders dafür. Und der zweite Gedanke, beziehungsweise jetzt dritte Gedanke, ist, dass wenn man mal vergleicht, wie die Top-Non-Quarterback-Players bezahlt werden im Vergleich zum Top-Quarterback. Das war, als Dabakin zu seinen Vertrag in Miami unterschrieben hat. Ich glaube, das war 2015 oder 2014.
Ich würde sagen, es war 15, aber nagel mich nicht drauf fest.
Ja, ich weiß es. 2009 ist er gedraftet worden, dann 5 Jahre Rookie-Vertrag. Es könnte gut 2015 gewesen sein. Da hatte er einen Vertrag bekommen, der 86% des Wertes hatte, den der damalige Top-Quarterback-Vertrag hatte. Und jetzt mit Aaron Rodgers, da liegt der Top-Non-Quarterback, das ist dann Von Miller, bei 57% des Volumens. Also da ist schon eine riesige Diskrepanz, die nach wie vor nicht aufgeschlossen ist. Also wir sehen bei den Quarterbacks eine riesige Explosion. Bei der O-Line hatten wir auch einen relativ großen Wertzuwachs in den Verträgen. Also da gab es auch gute Gehaltserhöhungen. Und bei den Wide Receivers schlussendlich auch. Da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen zu. Aber insgesamt ist diese Diskrepanz zwischen Quarterback und Non-Quarterback doch größer geworden.
Ja, liegt aber halt auch daran, dass eben die beiden großen Namen, also du hattest es angesprochen, Dominican Sue, man kann natürlich auch Von Miller, J.J. Watt noch so ein bisschen reinführen. Als die ihre Verträge unterzeichnet hatten, waren sie eben näher dran an dem Quarterback-Gehalt. zu der damaligen Zeit, aber seitdem hatten wir eben auch sehr wenig große Verträge eben von D-Linern oder eben auch Defensive Playern. Das heißt, ich weiß halt nicht, wie es jetzt aussähe oder was das auch dann bedeutet im Umkehrschluss für Aaron Donald, Khalil Mack, falls er nicht getradet wird oder auch wenn er getradet wird, dann muss er ja einen neuen Vertrag bekommen.
Aber wir hatten im letzten Jahr Antonio Brown gehabt, der ja seine Vertragsverlängerung unterschrieben hatte. Es gab schon so, okay, Defensive Player, okay, da gebe ich dir recht, das war jetzt nicht so diese Top-Shelf-Geschichte.
Ja, okay, also wenn man wirklich davon ausgeht oder wenn man dem Glauben schenken darf, dass es eben neben dem Quarterback als der Position, die ein Spiel für sich alleine entscheiden kann, sagen halt eben viele, gibt es nicht so viele andere Positionen, was auch richtig ist, meiner Meinung nach. Und die einzige Position, die so ein bisschen drankommt, ist eben die Position eines Von Millers, Khalil Mack, Aaron Donald, die das ja auch unter Beweis gestellt haben. Von Miller, der die Patriots fast im Alleingang rausgeschmissen hat in den Playoffs vor 2 Jahren. Von daher, oder waren es 3? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da gibt es...
2, aber praktisch 2,5.
Also da muss man halt auch schauen, wann da der nächste Vertrag unterzeichnet wird. Also Aaron Donald, ja.
Ja, aber die werden da auch nicht drankommen.
Sie werden also da nicht drankommen, aber sie werden diese Gap so ein bisschen wieder schließen von den 50%.
Ja, aber die werden nicht auf die 86% kommen. Das glaube ich nicht. Also ich meine, was hört man, was werden für Zahlen rumgeschmissen bei Mac und bei Donald? Also bei Mac ja gar keine, weil immer noch kein Kontakt besteht zwischen den Raiders und Mac. Und bei Donald hört man so Zahlen, so 20 Millionen wird er wohl bekommen oder der erste Non-Quarterback, der über 20 Millionen bekommt, hatte 20 Millionen bekommen, ne? Mal ab und zu wird auch mal vorsichtig 22 Millionen in den Raum geschmissen, aber das ist ja weit weg von den 87%. Ich meine, 87% wären ja ungefähr 29 Millionen dann, ne? Für einen, kommt das hin? 87% von 33,5.
Keine Ahnung, ja, so gut Kopfrechnen kann ich nicht. Das ist nicht meine
Egal, aber da ist schon einiges, naja, im Argen will ich nicht sagen, aber das entwickelt sich schon enorm, ne? Also die Quarterbacks laufen richtig weg, was die Gehälter angeht, was die Top-Gehälter, auch die Mittelgehälter sind ja auch enorm hoch, ne? Laufen richtig weg. Aber die anderen Spieler können nicht so richtig nachziehen und das ist so ein bisschen...
Ja, aber ich meine, das entspricht natürlich auch dem Trend in der Liga. Also die Gesichter der Liga waren mit Sicherheit schon immer auch größtenteils die Quarterbacks, aber in vielen vergangenen Jahrzehnten waren es eben auch andere Spieler, die die Liga geprägt haben, denen man dann gerne auch mehr Geld gegeben hat innerhalb des Salary Caps und mittlerweile haben wir eben ein Shift, was das Spiel angeht, mehr hin zu einem Quarterback-freundlichen Spiel. Wir haben Regeländerungen, die in erster Linie natürlich auch den Quarterbacks immer helfen. Man versucht, die Quarterbacks viel mehr zu beschützen, als es jede andere Positionsgruppe in der Liga wird von der Liga. Naja. Das heißt, das geht eigentlich Hand in Hand miteinander, dass man eben sagt, okay, die Quarterbacks sind unser Aushängeschild und sind im Grunde genommen auch das, was den Vereinen viel Kohle einbringt und was natürlich auch der Liga viel Geld einbringt. Und deswegen, man will halt, glaube ich, auch nicht mehr die Leute, die eben Spieler vielleicht eher verletzen mit ihrem Spiel, mehr promoten, als es die Quarterbacks sind.
Ja, das stimmt. Und gerade auch die ganzen Geschichten mit mehr Safety-Sachen und so weiter. Und da ist halt die Defense immer dran schuld, da gebe ich dir schon recht. Und eine andere Sache, die mir gerade dabei eingefallen ist, der ganze Fantasy-Kram, der wird ja auch immer größer, gerade durch diese Daily-Fantasy-Geschichten, DraftKings und wie heißen sie alle, wo wir doch ewig viel Werbung schon haben von mitbekommen müssen. Im Draften, beziehungsweise im Fantasy, das spielt ja doch hauptsächlich, fast ausschließlich ja die Offense eine Rolle.
Ja, absolut.
Und Wide Receiver sind halt auch, jetzt kommen wir gleich auf Odell Beckham zu sprechen, da ist natürlich auch, die waren ja immer so die dritte Position, ne? Von der höchsten Bezahlung her.
Ja.
Und die schaffen es auch nicht wirklich, da einen neuen Boden zu setzen, ne?
Nee. Also, ja, es ist halt schwierig. Also die Quarterbacks laufen davon, da hast du vollkommen recht. Man wird halt sehen, also die Quarterbacks sind halt auch einfach in der Regel auch, bringen sie halt auch dem Verein mehr, weil sie in der Regel auch mehr spielen können. Ja. Die Verletzungsanfälligkeit ist weniger. Also da sind so viele Faktoren, die natürlich damit reinspielen. Und Aaron Rodgers ist natürlich jetzt auch, unabhängig davon, dass du recht hast, dass der Vertrag nicht so groundbreaking ist, aber er ist natürlich auf die nächsten 3-4 Jahre gesehen der beste Quarterback und wird es auch bleiben wahrscheinlich in der Liga.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich meine, das zweifle ich ja auch nicht an, ne? Und auch, dass der Quarterback wichtiger ist, da habe ich auch gar kein Problem mit, ne? Also nur die Diskrepanz, das ist so eine Sache, die mich so ein bisschen, die nimmt halt so eine Entwicklung, die nicht so gut ist, ne? Weil du dann auch für Paritätsgründe, das macht natürlich auch einen Unterschied, dann werden halt gedraftete Quarterbacks wieder noch wichtiger, zumindest bis der neue CBA kommt. Wenn du dann einen Quarterback hast, der unter seinem Rookie-Deal spielt und sich dann so mit 8 Millionen maximal im Jahr zufriedenstellen muss, maximal, ja. Dementsprechend hast du dann ja bald eine Gap von knapp 25 Millionen oder so, die du halt für den Rest deines Teams investieren kannst. Das ist natürlich auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite, wenn du dann halt Quarterbacks hast, die jetzt auch nicht unbedingt darauf aus sind, immer das meiste Geld zu verdienen, wie jetzt zum Beispiel einen Tom Brady, ist natürlich dann ein anderer Vorteil. Und das ist halt alles so Sachen, die ich ja, die finde ich nicht so optimal. Also ich finde, da lässt die Liga irgendwie ein bisschen was liegen.
Optimal ist es definitiv nicht. Also wir hatten häufiger schon drüber gesprochen, dass die größte Chance, die man wahrscheinlich in der NFL hat, ist mit einem guten Rookie-Quarterback in den Jahren, in denen er noch nicht den zweiten dicken Vertrag unterschreibt, quasi das Team so aufzubrustern, dass man eben eine Chance hat auf den Super Bowl. Wir haben es gesehen mit Russell Wilson in Seattle. Wir sehen es jetzt bei den Rams. Wir haben es gesehen natürlich bei Philly. Das ist natürlich die größte, das größte Luxusgut, was man haben kann. Ein Quarterback, der nichts kostet. Und da wird sich auf jeden Fall vielleicht nochmal was ändern. Aber solange, denke ich, die Regeln sich nicht ändern und man den guten Defensive-Spielern quasi mehr und mehr ihre Fähigkeiten beschneidet durch Regeln, desto weniger werden sie einfach wichtig. Und man sieht das eben auch bei Teams, dass Teams, die einfach einen super guten Quarterback haben mit einer super guten Offense, aber in erster Linie mit einem guten Quarterback, den man fürstlich entlohnt, haben in der Regel gute Chancen, weiterzukommen als ein Team, das sich jetzt einfach nur in der Defense verstärkt. Und solange das der Fall ist, dass die guten Spieler, als ob das jetzt Cornerbacks sind oder Passrusher, eben nicht ihre volle Leistungsfähigkeit abrufen können aufgrund von Regeln, dann ist es halt schwierig, da Parität zu schaffen.
Ja, das stimmt.
Gehen wir weiter zu dem nächsten großen Signing, du hattest es angesprochen, Odell Beckham Jr. Einen Tag jetzt, also es war am gestrigen Tag, also einen Tag bevor der Aaron Rodgers jetzt seinen Vertrag unterschrieben hat, hat Odell Beckham seinen Vertrag bekommen. Und zwar ein 5-Jahres-Vertrag, 90 Millionen insgesamt, ein Signing-Bonus von 20 Millionen, den er jetzt bekommt und 65 garantiert. Ganz interessant da natürlich immer, wie sieht das jährliche Annual Salary aus, und da sind es 18 Millionen, damit toppt er natürlich den momentan oder den davorigen Spitzenreiter Antonio Brown und ist jetzt der bestbezahlte Wide Receiver, was das jährliche Gehalt angeht, ist aber, auch das muss man natürlich sagen, nicht das, was Odell Beckham seit 2 Jahren ungefähr versucht für sich zu proklamieren, nämlich nicht nur der bestbezahlte Wide Receiver zu werden, sondern der bestbezahlte Spieler überhaupt zu werden. Und wenn man das jetzt natürlich in Vergleich setzt zu Aaron Rodgers, hat er jetzt natürlich ein große Gap zwischen sich und Aaron Rodgers.
Ja, definitiv. Auch wieder um die 55% dann, wenn ich jetzt mal schnell umrechnen kann, denn er ist knapp hinter dem Deal von Von Miller geblieben und natürlich auch an Damekin zu. Auch da ist es wieder so eine Sache, wo ich mir denke, okay, Sammy Watkins bekommt halt 16 Millionen über 3 Jahre und Beckham bekommt 18 Millionen. Da ist halt auch der Sprung, das passt nicht. Ja, das ist so die Sache, die ich dabei habe. Das Problem, das ich damit habe. Okay, was dabei cool ist, sind die Garantien, die wohl auch relativ zügig ausgezahlt werden und so. Das sind Sachen, die sind durchaus in Ordnung. Er hat auch noch 5 Millionen Incentives drin, die allerdings nicht so leicht zu erreichen sind in den letzten beiden Jahren seines Vertrages. Und dementsprechend, ja, gut, dass er das gemacht hat. Gut, dass die Giants und Beckham sich dort einig geworden sind. Aber es ist meines Erachtens schon eher ein Deal, der für die Giants positiv ist.
Ja, absolut, weil die Giants jetzt damit natürlich signalisieren, okay, wir gehen jetzt in die Saison mit Beckham, mit Eli Manning. Wir haben Saquon Barkley gedraftet. Nicht den Quarterback gedraftet an der Stelle, sondern den vielversprechenden Running Back oder vielleicht auch Offensive Player im Draft. Und jetzt wollen wir gewinnen. Und ich glaube, diese Spekulation um einen möglichen Trade von Odell Beckham, die wir vor dem Draft immer mal wieder hatten, die konnten dann relativ schnell ad acta gelegt werden, als die Giants dann gesagt haben, okay, wir holen nicht beispielsweise Sam Darnold, denn hätten sie Sam Darnold geholt, hätte man sich vorstellen können, okay, der Umbruch ist da, der wird jetzt durchvollzogen, dann können wir auch Odell Beckham traden. Aber als dann eben Saquon Barkley gezogen wurde, war das Zeichen eben, okay, wir wollen jetzt gewinnen, weil Eli hat mit Sicherheit nur noch, würde ich jetzt mal tippen, 2 Jahre.
Ja, das ist, glaube ich, da lehnst du dich nicht so weit aus dem Fenster. Kann auch länger, man wird es sehen mit Eli Manning. Die Frage ist auch, ich zweifle das halt echt an, dass die Giants jetzt noch ein Fenster haben. Das ist so das Problem, das ich damit habe. Ne? Aber ja, gut, aber das hat jetzt erstmal mit dem Deal von Odell nichts zu tun. Ja, es ist auch okay. Ich meine, er hatte auch nicht die ganz optimale Position gehabt, tatsächlich. Er hat die ganze letzte Saison, beziehungsweise nicht die ganze letzte Saison, aber 14 Spiele oder 13 Spiele verpasst im letzten Jahr.
Ja,
dementsprechend hat er dann auch nicht das beste Leverage gehabt, wie man so schön sagt, konnte nicht so einen richtig guten Hebel ansetzen. Gleichzeitig hatten die Giants auch noch durchaus die Möglichkeit gehabt, 2 Jahre in Folge das Franchise-Tag, nicht Cap, auf ihn zu hauen. Und das ist halt ein extrem mächtiges Werkzeug, das die Teams da haben, was man, glaube ich, auch nicht immer vergessen darf bei den Verhandlungen. Ne? Das ist auch schlussendlich was die Packers natürlich auch mit Aaron Rodgers hätten machen können. Damit wären sie wahrscheinlich im Endeffekt dann auch nochmal deutlich günstiger wegbekommen und hätten dann Rodgers für 4 anstatt für 6 Jahre sicher unter Vertrag gehabt. Problem dabei ist natürlich, wenn der Quarterback anfängt rumzustänkern und keinen Bock mehr hat, dann vielleicht irgendwie anfängt, einen Holdout zu betreiben. Das ist natürlich ein Mittel, das
nicht so gut,
Beckham nicht zur Verfügung hat. Ne?
Ja, ja, oder Beckham hat mit Sicherheit, du hast es angesprochen, die Saison, die ihm so ein bisschen gefehlt hat, wobei ich weiß es auch nicht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, der hätte jetzt eine gute Saison gespielt für seine Verhältnisse, ich weiß nicht, ob er dann so viel mehr noch rausgeholt hätte aus dem Vertrag.
Ich weiß es nicht. Das ist, sagen wir mal so, es wäre halt eine Macke, die Giants weniger hätten anbringen können. Ne?
Das
ist ja immer so die Sache. Man sagt ja so, als wenn du jetzt beim Händler bist und oder dir ein Auto kaufst und so, aber da ist ja ein Kratzer drin und unten drunter ist so rostig und so. Das sind ja eigentlich auch meistens eher so Platzhalter, hat man das Gefühl, ne? Und weiß nicht, wie das jetzt da betrachtet wird, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der Deal dann etwas stärker hätte ausfallen können am Ende.
Das ist auf jeden Fall möglich. Wir hatten, ich hatte gerade eben angesprochen, Aaron Donald, der ja immer noch nicht unter Vertrag ist. Sean McVay hat gesagt, er geht davon aus, dass er nicht in die Regular Season hinein ein Holdout betreiben wird, sprich, dass man vorher noch einen Deal finden wird. Mhm. Einen Deal gefunden haben jetzt auf jeden Fall mit 2 Spielern aus der D-Line die Cincinnati Bengals. Und zwar haben sie Carlos Dunlap und vor allen Dingen Geno Atkins, den man nicht wirklich, ich will ihn nicht vergleichen mit Aaron Donald, aber zumindest vergleichbar ist. Die beiden wurden unter Vertrag genommen für Carlos Dunlap für 3 Jahre, 45 Millionen insgesamt, jährliches Vertrag von 15 Millionen. Und Geno Atkins für 4 Jahre insgesamt das mögliches Volumen 65 Millionen und 25 Millionen garantiert, jährlich 16 Millionen. Also so ein bisschen still und heimlich haben sich die Cincinnati Bengals die 2 wichtigsten Spieler in ihrer D-Line auf jeden Fall in den vergangenen Jahren unter Vertrag gehalten bzw. mit ihnen verlängert.
Ja, auch sehr solide, würde ich mal sagen. Da kann man wirklich nicht so richtig viel Negatives sowie Positives zu sagen. Wirkt so ein bisschen wie ein paar No-Brainer insgesamt. Geno Atkins ist ja einer der besten Top 10 Defensive Tackle in der Liga, würde ich jetzt mal so spontan sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Wirklich sehr konstant, 9 Sacks im letzten Jahr und ich glaube um die 30 in den letzten 3 Jahren. Also, na, das ist schon nicht schlecht, ne?
Ja, vor allem, was du ansprichst, wirklich von der Defensive-Tackle-Position, was man sich ja wirklich nur wünschen kann, immer jemand, der nicht nur gegen den Lauf spielt, sondern eben, wie du angesprochen hattest, eben auch Quarterback-Pressure verursacht.
Definitiv, das ist immer sehr viel wert. Gerade wenn man halt durch die Mitte kommt, ne, das ist ja immer genau der Ort, wo die Quarterbacks sonst ganz gerne mal absteppen, um quasi dem Edge-Rush auszuweichen. Und wenn in der Mitte kein Platz ist, dann hat man dann keinen Platz mehr, um wegzugehen, muss den Ball halt bestenfalls wegwerfen aus Sicht des Quarterbacks, schlimmstenfalls fummeln oder wie auch immer eine Interception werfen, wenn man under pressure steht.
Ja.
So. Absolut. Aber ja, was soll man zu den Bengals sonst sagen? Ne? Das ist
sneaky,
ja
sneaky good team vielleicht für die kommende Saison. Hm?
Ich hätte jetzt gesagt, absolut langweiliges Team.
Ja, vielleicht kommt Andy Dalton. Ich meine, wir haben Ross gesehen, der jetzt in der Preseason einen super Catch hatte, nachdem er irgendwie gefühlt nur verletzt war. AJ Green ist da, jetzt hat man die D-Line ein bisschen verstärkt. Okay, Iloka hat man verloren in Safety, aber vielleicht sind sie das...
du hast recht.
Team, was
absolut langweilig ist, ist nicht wirklich fair von mir, aber die Bengals waren in den letzten Jahren eins der langweiligsten Teams überhaupt, weil die so absoluter Mittelmäßigkeit untergegangen sind und da fast abgesoffen wären, nachdem sie im Playoffs verloren haben vor...
Zweimal gegen Houston, glaube ich, hintereinander, oder?
Ach stimmt, das müsste sogar 2016 noch gewesen
sein,
oder?
2016 und vorletztes Jahr auch.
Ja. Aber das ist ja auch so ein faszinierendes Ding, dass Marvin Lewis da jetzt seit, keine Ahnung, 10 Jahren Trainer ist und noch nicht einmal ein Playoff-Spiel gewonnen hat. Also das ist ja auch...
Dingen mit in den Jahren ja mit verdammt starken Teams. Also die hatten ja teilweise wirklich extrem gute Regular Seasons. Und dann haben sie nicht so gegen TJ Yates mit den Texans verloren? Also irgendwie sowas...
Boah. Ja, das kann sogar sein.
Also das war richtig.
TJ Yates.
Das war richtig.
Der war sogar letztes Jahr, glaube ich, sogar noch in der Liga, glaube ich. Das war auch, das hat mich auch verwundert. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch in der Liga ist.
Ich weiß es gar nicht.
TJ Yates. Mal gucken.
Könnte in der Liga sein. Ich gehe schon mal rüber zu unserem...
Derzeit Free Agent.
Derzeit Free Agent? Mhm. Schade aber.
Also der, das war es wohl mit seiner Karriere.
Ja, es sei denn, Deshaun Watson verletzt sich, dann kommt er vielleicht zurück nach Houston.
Ja, ach, dann wird doch bestimmt wieder irgendein Quarterback getradet. Kommt Nick Foles oder wer ist denn sonst noch auf dem Trade-Block?
Vinny Testaverde?
Jacoby Brissett vielleicht?
Was mich ein bisschen überrascht hatte, Christian, da muss ich dich auch natürlich direkt mal ansprechen als unseren Contract-Guru. Die Seahawks haben auch, das ist natürlich alles so ein bisschen unterm Radar gelaufen jetzt mit Odell Beckham und Aaron Rodgers, Tyler Lockett verlängert, 3 Jahre, 31,8 Millionen Extension, also Verlängerung, bis 2021. Der Vertrag selber hat ein maximales Volumen von 37,8 Millionen. Und 20 Millionen in Garantien. Für einen Receiver, der mit sehr, sehr viel Hoffnung in die Liga gekommen ist, sehr electrifying Return Man, hat sehr, sehr viel Hoffnung geweckt bei den Seahawks. Da hat man wirklich gehofft, man hat jetzt die Percy Harvin Reinkarnation direkt selber gedraftet. Hat aber jetzt nicht geschafft, 600 Yards receiving-mäßig in den letzten 2 Saisons aufs Feld zu bringen und auch sein Return Game ist so ein bisschen in Stocken geraten. Ist überrascht mich, dass die Seahawks da schon übermäßig viel Geld raushauen für ihn.
Ja, das ist vielleicht, das ist dann vielleicht so die das Nachspiel des Sammy Watkins Deals, dass halt das zweite Tier oder ich sag mal das 2B-Tier würde ich es jetzt mal nennen, also das 2B-Level, nicht das Animal-Tier, das 2B-Level würde ich mal sagen, ne? Das einer Level ist jetzt mit Odell quasi besetzt worden mit 18 Millionen, dann hast du 1B, das ist so bei 16 Millionen, da hast du dann so einen Brandon Cooks mit drin und Sammy Watkins, den ich ja häufig hier...
Ja, das ist ein guter, das ist ein bester Freund,
Bezug
ne?
Nehme. Definitiv. Ah. Und dann das zweite Level, das es macht sich dann irgendwie so bei 12 Millionen breit, beziehungsweise bei Tyler Lockett sind es jetzt knapp 11, minimal, und da hat er auch noch einige Incentives drin. Wundert mich nicht, dass das jetzt in die Richtung geht, obwohl Tyler Lockett durchaus unter den Erwartungen geblieben ist, so wie du es ja auch sagtest.
Ja, vor allen Dingen ist ja auch, ich weiß nicht, ob sie jetzt vielleicht mehr mit ihm planen, also müssen sie ja bei dem Geld, aber er wird auch jetzt hinter Doug Baldwin natürlich logischerweise nur der zweite Receiver sein. Das heißt, für den zweiten Receiver ist das sehr viel Geld und vor allen Dingen muss man sagen, dass er eben viel auch eben dieser klassische Gadget-Player war, weil er eben aufgrund seiner Schnelligkeit eben überzeugen konnte, aber er ist sehr, sehr klein. Er kann natürlich in der Slot spielen, aber auch da fehlt es ihm, ist meine Einschätzung, so ein bisschen an dem Football-EQ vielleicht, um da wirklich diese Option-Routes auch laufen zu können. All das, was eben, wo dir nicht nur Schnelligkeit hilft. Und ja, das hat mich dann schon überrascht. Also für den zweiten Wide Receiver im Team, bei einem Team, das jetzt nicht unbedingt so riesig große Verträge auch raushaut für Receiver, fand ich dann schon überraschend.
Ja, Ja, durchaus. Aber man als kleiner passiver Bonuspunkt in den Verhandlungen könnte durchaus gespielt haben, dass die Seahawks jetzt auch nicht unbedingt so viel immer Zeit hatten, beziehungsweise dass Russell Wilson nicht immer so viel Zeit hatte, tatsächlich den Ball zu werfen. Ne? Und ja. Wenn man hinter einer schlechten O-Line spielt, dann leidet natürlich auch das Passing-Game darunter und vielleicht kann man das dann nochmal so als ja, als kleinen Malus beziehungsweise Boni, je nachdem, hinzupacken, wenn man dann in den Vertragsverhandlungen sitzt.
Ja, könnte sein. Könnte sein. Wenn wir gerade von kleinen Wide Receivern sprechen, die schnell sind und gerne im Kick-Return-Game eingesetzt werden, können wir mal ganz kurz schnell über Ryan Switzer sprechen. Ist jetzt nicht der Riesenname in der Liga, aber ganz interessant, denn Ryan Switzer wurde von den Dallas Cowboys gedraftet, dann wurde er zu den Oakland Raiders jetzt geschippt in dieser Offseason. Und die Raiders, die jetzt ja auch nicht unbedingt so beseelt sind momentan, was die Wide-Receiver-Position angeht, also Jordy Nelson hat noch nicht so viel gezeigt, ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen, Amari Cooper hatte keine gute Saison in der letzten Saison, dann mit Tavis Bryant haben sie offensichtlich auch Probleme mit persönlicher Natur. Und jetzt hatten sie Ryan Switzer und den haben sie jetzt auch wieder weggetradet zu den Pittsburgh Steelers.
Ja, vor allen Dingen wieder für next to nothing, wie man so schön sagt. Ne? Im Prinzip, 6-Runden-Pick haben die Steelers abgegeben. Mann, nee, umgekehrt, die Steelers, was?
Jetzt muss, die Steelers haben das abgegeben und die Raiders haben Switzer abgegeben an die Steelers.
Genau, nein, Moment, nein, so rum. Die Steelers haben den Switzer und den 6-Runden-Pick der Raiders bekommen und geben dafür 5 Runden ab. Also im Prinzip sind es einfach nur ein paar Positionen runtergedroppt. So rum ist es richtig.
Korrekt.
Ja, schon ein bisschen spät, Leute. Entschuldigt uns das bitte. Ist halt next to nothing. Das sind halt diese typischen Trades von Spielern, die sonst halt den Cutdown nicht geschafft hätten, ne, auf den 53-Man Roster. Insofern, davon haben wir jetzt auch noch ein paar weitere hier am Start. Da, vielleicht ein bisschen mehr, ne? Ja, wir werden sehen, was mit den Raiders passiert. Das ist, die guten Saga geht weiter. Es ist,
es ist so spannend. Ich bin so gespannt, was da passiert in
ja, das könnte so krass gegen die Wand fahren, ne?
Ja.
Also, das ist echt, und da könnte da wirklich so viel Medienschelte bekommen, was ja jetzt auch nicht unbedingt schwer ist. Aber es wird spannend.
Das Team ist absolut nicht tief momentan. Das ist einfach nicht gut auf den Positionen besetzt. Und bisher haben sie eigentlich nur gute Spieler abgegeben.
Erstaunlich, ja. Vor allem auch für nicht unbedingt viel, ne? Also das hat auch alles immer wieder so wie so ein Foreclosure ausgesehen, wie nennt man das auf Deutsch? Einen Zwangsverkauf oder Zwangsversteigerung?
So ungefähr.
Ja.
Um Aaron Rodgers das Leben ein bisschen leichter zu machen in Green Bay und weil man Angst hatte, dass ihm Brett Hundley bald die Starting Position abnimmt, haben sie Brett Hundley schnell mal weggetradet und zwar zu den Seahawks. Das heißt, Brett Hundley, der letztes Jahr ja für die Green Bay Packers gestartet ist, als Aaron Rodgers von Barr gegen die Vikings da verletzt wurde an der Schulter, hat Hundley nicht wirklich überzeugen können. Trotz allem wurde jetzt rübergeschifft zu den Seahawks, die ja offenbar an Jacoby Brissett auch interessiert waren von den Indianapolis Colts, an den ich bekommen haben sie jetzt eben für einen 6-Runden-Pick, Entschuldigung, Hundley, jetzt wollte ich nicht sagen, er steigert, sondern er tradet und er wird da eben Russell Wilson als Backup dienen und wird DeShaun Kizer vormals von den Browns, die Hoffnung bei den Browns vor, es ist gar nicht so lange her, es hört sich schon an, als wäre es 10 Jahre her, der wird dann jetzt Backup von dem neuen bestbezahlten Spieler überhaupt, Aaron Rodgers.
Ja, das ist, das ist schon ein gutes Geschäft insgesamt für die Packers dann gewesen, ne?
Ja.
Denn Brett Hundley hat jetzt im letzten Jahr nicht wirklich überzeugen können, als er der Starter, quote-unquote, war. Und dementsprechend, sie haben Kizer für einen Swap in der 4. und 5. Runde mit Cleveland getradet. Und jetzt traden sie Mein Gott, das ist echt spät. Handley wieder weiter, sodass sie dann im Prinzip mehr oder weniger ein Nullsummenspiel vielleicht am Ende gemacht haben. Ist schwer abzuschätzen, aber könnte ungefähr hinkommen vom Draft-Value her, dass sie aufgegeben haben und wiederbekommen haben. Insofern, ja, man braucht nicht drei Backup-Quarterbacks, nicht wenn man so einen sicheren Starter hat, wie es Aaron Rodgers ist oder Ben Roethlisberger oder Tom Brady. Da hat man eigentlich nur ganz selten drei Quarterbacks im aktiven Kader, es sei denn, man hat einen gedraftet und möchte den irgendwie nicht verlieren. Insofern relativ gute Geschichte.
Absolut. Das waren jetzt meine Punkte, was Signings, Trades angeht. Es sei denn, du möchtest noch irgendwas einwerfen, was ich jetzt übergangen habe, Christian. Sonst würden wir jetzt kurz mal die Verletzungen besprechen und dann weitergehen zu unseren weiteren Punkten, die wir heute noch besprechen wollen.
Ja, die Giants haben noch einen Center getradet. Und zwar haben sie... lass mich kurz schauen, ich habe mir den Namen aufgeschrieben.
Dann scheint er Jones. Ja sehr, sehr bekannt zu sein.
Ich habe den Vornamen auch ehrlich gesagt nicht hier. Schiete. Ja, Jones haben sie auf jeden Fall getradet für einen 7th-Runden-Pick zu den Vikings, die mit ihrem Center Pat Elfein nicht so sicher sind, ob er zum Start der Saison am Start sein kann, denn er hat sowohl eine Knöchel- als auch eine Schulterverletzung. Ja, so eine Sicherung. Jetzt nichts mega Interessantes, aber gut, man kann es erwähnt haben, wenn wir gerade noch in der Trade- und Signing-Sektion sind. Dann lass mich nochmal weiterschauen. Da gibt es noch ein paar, ja, zwei 6-Runden-Picks wurden jeweils getradet. Einmal für Kamalai Kowea? Den die Titans ertradet haben mit den Ravens. Und das andere Brett Hundley hatten wir ja gerade. Entschuldigung, das habe ich übersehen. Und Signings, Shaq Mason von den Patriots hat einen neuen Vertrag bekommen.
Ach ja, stimmt, das siehst du, das ist völlig untergegangen. Eigentlich muss man, ja, ja.
Das ist doch
Schande auf mein Haupt. Das ist auf jeden Fall erwähnenswert, der Guard der Patriots, ein sehr, sehr guter, vielleicht einer der besten
Athletischer Guard halt. Ja, ne? Also sehr kann sehr gut pullen, wie es dann immer so schön heißt.
Genau, gibt da ein sehr, sehr, sehr viel gutes Videomaterial über ihn auf jeden Fall. Das kann man sagen. Er hat, ich glaube, 55 Millionen Vertragsverlängerung.
50 habe ich hier geschrieben für 5 Jahre. Genau. Im Prinzip auch ein Schnäppchen meines Erachtens, denn wir haben gesehen, wie der Guard-Markt explodiert ist und wir wissen ja auch, dass die Patriots meistens, wenn sie einen Vertrag unterschreiben, da die bessere Seite des Deals bekommen haben. Die sind ja notorisch bekannt dafür, eigentlich nur Schnäppchen machen zu wollen. Und das würde ich in dem Fall auch sagen, denn Shaq Mason, ich halte relativ viel von ihm, wenn nicht sogar sehr viel. Und dafür, tja, jetzt hat er Top 10 Guard Money. Das ist natürlich erstmal nicht schlecht, aber er hätte auch durchaus Top 5 oder vielleicht sogar Top 3 Guard Money bekommen können. Absolut. Wenn er Free Agency im nächsten Jahr getroffen hätte.
Natürlich. Mit Sicherheit. Und der hat halt einfach auch gezeigt, dass er extrem gut ist. Ja. Und zu großen Teilen muss man sagen, in der letzten Saison vielleicht auch sogar der beste Spieler in der kompletten O-Line der Patriots.
Genau. Dann haben wir noch ein bisschen über Aaron Donald, haben wir auch schon gequatscht, dass der so in der 22 Millionen pro Jahr Liga landen könnte.
Wenn er denn mal unterschreiben würde.
Ja, das ist ja schon lange, wird ja immer gesagt, man ist nah dran und dann gab es dann wieder von Sean McVay ein Denial dazu und dann gab es, jetzt hat er glaube ich gesagt, dass sie tatsächlich nah dran sind, ne?
Ja.
Also insofern.
Das heißt so viel ja, gar nichts?
Über die Mac-Geschichte haben wir auch gesprochen, dass es relativ merkwürdig ist, die ganze Geschichte, dass sie immer noch keinen Kontakt miteinander hatten. Merkwürdig.
Merkwürdig ist es.
Ja.
Ja, vielleicht versucht Kelly Mackie noch die ganze Zeit, John, vielleicht textet er ihm die ganze Zeit und John Gruden hat noch so ein uraltes Club-Handy oder so, Nokia 3210.
Ja, oder er Insta-faced mit ihm und Gruden kennt das nicht.
Genau. Der Menschen, die ganze Zeit bei Twitter und Gruden kriegt es nicht mit. Genau.
Gruden liest nur Menschen von Non-Blue-Checkmarks, ne? Ja. Nicht von Leuten, die einen Checkmark haben. Oder er kennt den Trick noch nicht und hat irgendwie am Tag irgendwie 10.000 Menschen und kann da nicht durch und kommt da nicht hinterher.
Wahrscheinlich, schmeißt immer sein Handy gegen die Wand, scheiß Data hier. Interessiert mich alles nicht.
Genau.
Okay, dann, oder hast du noch mehr?
Lass mich mal, nee, ja, insgesamt habe ich noch viel, viel mehr.
Ja, wir haben natürlich immer viel, viel mehr, aber wir müssen uns natürlich beschränken, sonst strapazieren wir unsere Hörerschaft.
Wir können nicht alles besprechen.
Wir können nicht alles besprechen, aber wir können vieles besprechen. Und zwar können wir auch die Injuries jetzt nochmal abhaken, weil das ist natürlich immer ein leidiges Thema, will keiner hören eigentlich. Es sei denn, es gibt Leute, die freuen sich darüber, wenn vom gegnerischen Team sich Spieler verletzen, aber hoffe ich jetzt mal nicht, denn das will natürlich niemand sehen. Trotz allem müssen wir kurz das besprechen, und zwar die wichtigste Verletzung ist natürlich momentan Jaguars Wide Receiver Marcus Lee, der sich im letzten Preseason-Spiel übelst verletzt hat am Knie. Schwere Knieverletzung auf Injured Reserve, das heißt, er ist raus für diese Saison. Sehr, sehr bitter, denn die Jaguars sind jetzt zurückgeblieben, wenn man so will, mit Keenan Cole, heißt er genau, Dede Westbrook und Dante Moncrief, den sie von den Coles geholt haben. Das ist jetzt ihr Receiving Core. Das sieht fast so schlimm aus wie bei den Patriots. Von daher wurden natürlich direkt wieder die Stimmen laut, wenn irgendwo ein Wide Receiver down geht, gerade wenn es ein wichtiger ist, dann schreien natürlich alle, ja, ruft mal Des Bryant an. Doug Marrone, der Head Coach der Jacksonville Jaguars, hat schon gesagt, er ist zufrieden mit dem, was er hat. Also wird es da wahrscheinlich kein Des Bryant geben. Kann ich mir auch schwer vorstellen, Des Bryant bei den Jacksonville Jaguars mit einem Trainer wie Doug Marrone und einem Typen wie Tom Coughlin. Das glaube ich nicht, dass das funktionieren kann.
Nee, das ist tatsächlich schwierig. Also die Sache ist ja auch die, wenn du jetzt einen Wide Receiver unter Vertrag nimmst, der jetzt, vor allen Dingen Des Bryant ist jetzt auch nicht unbedingt bekannt dafür, einen hohen Football-IQ zu haben. Ist jetzt auch nicht bekannt dafür, einen niedrigen zu haben, das will ich ihm gar nicht unterstellen. Aber ich würde jetzt mal behaupten, nur wirkliche Impact-Wide Receiver, die du jetzt noch unter Vertrag nehmen kannst, haben eigentlich, wenn sie Free Agents sind, keinen hohen Football-IQ oder sie sind halt einfach auf. Und wenn du jetzt jemanden dir ins Team holst, der dann das Playbook noch lernen soll und dann die ganzen Terminologien, das ist halt einfach schwierig, ne? Das ist auch ein ähnliches Problem mit den Patriots. Wir hatten da heute auch kurz bei Twitter ein bisschen drüber gequatscht. Es ist einfach wirklich schwierig, sich jetzt noch jemanden ins Boot zu holen, der dann gerade zu Beginn der Saison, bestenfalls dann halt am Ende der Saison, überhaupt noch eine Contribution leisten kann. Ne? Das wird schwierig, und die Jaguars werden jetzt wahrscheinlich mehr oder weniger so in die Saison reingehen, wie sie stehen, und da wird es offensive, zumindest was die Pass-Offense angeht, ja, schwierig werden. Ne? Wahrscheinlich eine Menge Play-Action und dann Augen zu und hoffen, dass Bortles den Ball irgendwie an Mann bringt.
Leonard Fournette, First Down, Second Down und Third Down, dann beten. Das Gute für Marcus Lee ist auf jeden Fall, dass er in der Offseason noch eine Vertragsverlängerung bekommen hat für 4 Jahre, und da das Ganze jetzt relativ entspannt, auch wenn das natürlich schwierig ist bei so einer schwierigen Knieverletzung, aber er ist zumindest finanziell gut abgesichert.
Ja, definitiv. Und das ist auch so ein bisschen, das ist echt, also der hat sich auch nicht nur das ACL gerissen, sondern wahrscheinlich auch das MCL. Also man weiß es noch nicht, aber das war echt eine unangenehme Verletzung. Also das Video sah auch nicht schön aus.
Es sah nicht schön aus. Und dann kamen natürlich auch wieder die Stimmen, okay, das liegt alles an den neuen Regeländerungen, dass man quasi jetzt die Leute nur noch in dem Knie oder ja im Beinbereich unterhalb des Bauchnabels tackeln da, von daher, ich weiß nicht, also diese Verletzung hatten wir auch schon vor diesen Regeländerungen, das heißt, jetzt alles darauf zu schieben, ist, glaube ich, auch nicht richtig.
Ja, so was Ähnliches hatten wir auch eine Diskussion, als Gronk sich das Kreuzband gerissen hatte, ne?
Ja.
Da war das ja auch mit gut, Defensive Receiver und so, ne? Und
ja, gut, bei Gronk ist halt das Problem, es gibt nicht so viele Defender, die überhaupt groß genug wären, um ihn im Kopfbereich zu tackeln, von daher.
Das stimmt auch wieder.
Eine sehr, sehr traurige Nachricht ist auch bei den Cowboys, also nachdem sie ja den Right Guard Zach Martin zumindest so teilweise verloren hatten, da hört man jetzt gute Signale, dass er vielleicht doch wieder zurückkommt für die erste Woche in der Regular Season, aber was viel schwerwiegender ist, ist der Center Travis Frederick, einer oder vielleicht der beste Center momentan in der NFL, wurde diagnostiziert mit dem Guillain-Barré-Syndrom. Ich kannte es auch nur, ich glaube mal aus einer Folge Dr. House. Ich habe dann aber nachgelesen.
Aber am Ende war es auch bestimmt Lupus.
Wahrscheinlich. Auf jeden Fall, Travis Frederick, man hat es früher erkannt, was gut ist bei einer solchen Autoimmunerkrankung. Schwierig ist es aber trotzdem, gerade für einen Profisportler, weil das natürlich dann auch die Nerven und vor allen Dingen natürlich dementsprechend dann auch den ganzen Muskelapparat angreift. Er ist wieder in der Team-Facility, man hat ihn dort gesichtet, er wird schon natürlich jetzt behandelt auf diese Erkrankung hin, aber wie da der Zeitablauf aussehen wird, der Timetable für einen möglichen Return, ist wirklich momentan sehr, sehr schwierig zu sagen. Das einzig Gute ist wirklich, dass man diese Erkrankung früh festgestellt hat. Also er hat über Schmerzen geklagt, eben so Gliederschmerzen auch während des Training Camps schon, und dann hat er sich irgendwann mal untersuchen lassen und dann wurde das eben diagnostiziert.
Ja, das ist wirklich schwer zu sagen, wie es aussieht. Also er hat individuelles Training, da hat er, glaube ich, mitgemacht, so wie ich das gelesen habe, aber halt nicht in Team-Duels teilgenommen. Mhm. Das ist mehr wahrscheinlich so eine Geschichte, ein bisschen in Form bleiben, ein bisschen in Bewegung bleiben. Ich habe auch einen Tweet dazu gelesen von Dr. Chow, dem ehemaligen Team-Physician der Chargers, der auch ganz gerne mal ja professionellen Input gibt, ferndiagnosemäßig über Twitter. Medizin-Twitter.
Das ist ganz wichtig und extrem wertvoll.
Ja, definitiv. Er hat gesagt, dass es wahrscheinlicher ist, dass Frederick die ganze Saison verpasst, als dass er in Woche 1 am Start sein wird.
Ja, also Woche 1 kann man wahrscheinlich ausschließen, auf jeden Fall.
Was kann man davon halten? Aber das ist eine Sache. Wird man abwarten müssen, ob er einen Monat verpasst, 2 Monate, 3 Monate oder vielleicht die ganze Saison. Man wird es sehen.
Ja. Schwierig für die Cowboys, also wirklich in einer, muss man sagen, wirklich miserablen Lage jetzt. Man kann hoffen, dass Zach Martin wirklich relativ zeitnah wieder zurückkommt, aber dann hat man wirklich diese wichtige O-Line, die sie brauchen für Prescott und vor allen Dingen für Ezekiel Elliott, hat man dann auf jeden Fall geschwächt. Dann hat man Des Bryant nicht mehr, auch wenn er nicht mehr so gut war, wie viele sagen. Jason Witten ist nicht mehr da, da hat man im Grunde genommen keinen Ersatz. Also das wird wirklich extrem schwierig in der Division mit den Giants, Eagles und den, wen noch immer.
Washington.
Eagles, apropos Eagles, wir hatten das schon mal angesprochen, Alshon Jeffrey, das ist jetzt relativ sicher, dass er mindestens mal 2 Spiele verpassen wird. Diese Schulterverletzung, durch die er sich letzte Saison schon durchgekämpft hatte, ist eben wohl jetzt so, dass er nicht relativ zeitnah zurückkommen wird. Das heißt, für alle, die hoffen, dass Alshon Jeffrey zurückkommt für die Regular Season, zumindest nicht in den ersten 2-3 Wochen.
So sieht's aus. Gleichzeitig, wenn wir gerade bei den Eagles sind, Carson Wentz, ähnliche Geschichte. Man rechnet nicht so wirklich, also viele rechnen nicht damit, dass er in Woche 1 starten wird. Man weiß, es gibt noch keine definitiven Informationen und das Team selber geht auch davon, weiß es auch noch nicht so genau, ne? Das war, glaube ich, die Sache. Ist immer noch nicht geklärt. Am Freitag soll dort, ein bisschen mehr Klarheit herrschen, aber ob das an die Medien rausgegeben wird, ist natürlich unwahrscheinlich. Also, die ersten Injury Reports müssten doch dann nächste Woche auch starten, beziehungsweise für die Eagles dann ja auch schon am Samstag?
2 Tage vorher, ne?
Nee, die müssen ja auch beim Training quasi schon, also immer wenn die trainieren, müssen die auch einen Injury Report machen, und da die nicht Sonntag spielen, sondern donnerstags, müssten die ja schon Samstag, glaube ich, schon den ersten Injury Report rausgeben. Und dann wird man sehen, ne, likely, probable, unlikely, das gibt dann immer, aber was auch
immer. Oder doubtful.
Heißt. Oder doubtful, genau. Aber wir werden sehen.
Unsere Rubrik Sperren, die ist jetzt ein bisschen abgewandelt heute. Eine sehr, sehr kuriose Geschichte, die wir auf jeden Fall kurz mal ansprechen wollen. Und zwar Browns Linebacker Michael Kendricks, vormals bei den Eagles auch unter Vertrag, wurde von den, wie man schön immer sagt, von den Fats in Amerika unter die Lupe genommen, aufgrund von Insider-Trading. Das heißt, ist das nicht bei diesem, wie heißt nochmal dieser Film mit Michael Douglas, Wall Street?
Wall Street, genau.
Genau, ja. Also Insider-Trading, wenn man irgendwelche geheimen Informationen hat über irgendwelche Firmen, die vielleicht irgendwo an der Börse unterwegs sind und damit dann Handel betreibt, ist etwas, was in Amerika extrem hart bestraft wird. Und er wird...
Ja, in Anführungsstrichen. Es ist halt immer noch eine White-Collar-Crime und nicht eine Blue-Collar oder...
Ja, okay. Auf jeden Fall, wurde dessen beschuldigt und er hat es auch schon zugegeben, dass er vor 4 Jahren sich an Insider-Trading beteiligt hat und damit natürlich dann Geld gemacht hat. Er bereut es zutiefst. Problem ist jetzt aber, was passiert mit Michael Kendricks, den die Browns eben unter Vertrag genommen hatten, wenn das jetzt eben weitere Kreise ziehen wird.
Ja, also es ist gar nicht mehr unwahrscheinlich, dass er gesperrt wird. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er in den Knast geht. Vielleicht auch nicht unbedingt, wahrscheinlich ist es schwer abzuschätzen, ne? Aber Für die Browns ist es erstmal gut, sie können das Geld wiederholen. Es sei denn, sie haben einen groben Fehler gemacht in ihren Verträgen. Denn in den meisten Verträgen
wahrscheinlich.
Ja, Sashi ist ja nicht mehr da.
Der hätte es vielleicht mal richtig gemacht.
Ja, wer weiß, wer weiß. Da gab es ja auch so Geschichten, dass sie traden wollten für, was war das?
AJ McCarron.
Ja, und dann irgendwie ein richtiges Formular nicht unterschrieben hatten oder zu spät ankam per Fax oder
ja,
so.
Ja, das Fax war nicht in der Steckdose oder so und dann ging es nicht.
Ja,
irgendjemand hat die Mehrfachsteckdose im Raum ausgemacht.
Ist aus Versehen auf den roten Knopf getreten oder so, um Strom zu sparen. Naja, in den meisten NFL-Verträgen ist was drin, so eine Klausel, dass in dem Moment, wo man den Vertrag unterschreibt, er nichtig wird, wenn die Person weiß, dass sie eine Straftat begangen hat, die sie dazu führen könnte, im Knast zu landen.
Ja, und sieht man ja auch sehr schön bei der Vertragsunterzeichnung von Hard Knocks mit Baker Mayfield. Da wird das auch kurz angerissen, das Thema. Aber
stimmt, ja, hast recht. Ja, tut
man,
ja.
Das Problem ist halt, man sieht aber auch beim Fall Aaron Hernandez, dass die Patriots eben da auch lange hinterherlaufen müssen. Also das ist...
Das stimmt, ja. Es sind immer noch 3,5 Millionen offen, die Patriots irgendwann auf das Cap zurückbekommen.
Genau.
Aber es dauert halt, bis halt wirklich alle Verfahren abgeschlossen sind und dabei Hernandez jetzt noch irgendwie immer noch was offen ist. Also faktisch kriegt die Patriots-Organisation das Geld definitiv nicht wieder, weil es ist irgendwie gar nicht mehr da, glaube ich. Aber man kriegt halt immerhin die Gutschrift auf das Salary Cap.
Ja.
Und das wäre halt in dem Fall von Kendricks und den Browns auch so.
Ja, ich war relativ erschüttert, als ich das gelesen habe, aber okay. Ich hoffe mal, dass sich das nicht ausweitet auf mögliche Wettvergehen, denn jetzt ist das Wetten ja erlaubt und bin mal gespannt, ob da ähnliche Sachen aufkommen werden. Auf jeden Fall Kendricks werden wir im Auge behalten. Eine Sache, Christian, die hat mich aufhorchen lassen und ich habe so ein bisschen eine Krise bekommen, als ich das gehört habe. Ich war in der Bahn und habe das dann auf meinen Kopfhörern gehört, als es in einem Podcast, den ich höre, besprochen wurde. Und ich glaube, die Leute um mich herum haben so ein bisschen gedacht, was ist denn in den gefahren? Und zwar wurde berichtet, dass die NFL überlegt, Werbung zu schalten, wenn Unterbrechungen auf dem Feld passieren. Also wir kennen das ja, dass Werbung geschaltet werden sollen, beispielsweise Timeout wird genommen, zack, boom,
ach,
Werbung.
Gott.
Mhm. Die Sache ist jetzt aber, dass es häufig so ist, dass die Werbespots oder die Slots, in denen eben dann auch, oder die Anzahl an Slots von Werbung, die genommen werden muss pro Spiel, teilweise nicht mehr genommen werden können. Beispielsweise wir haben ein Spiel, was sich länger hinzieht und ein Folgespiel hat schon angefangen, dann können beispielsweise manche Slots nicht mehr genommen werden, weil eben man die Zeit nicht noch länger hinauszögern will, bis man eben dann zum nächsten Spiel rüberspringen kann. Deswegen hat die NFL die Überlegung, beispielsweise bei Unterbrechungen auf dem Feld, wie zum Beispiel bei Replays, Werbung einzuspielen. Sprich,
so ein Splitscreen quasi, oder?
Das ist eine Option oder eben auch kein Splitscreen. Aber ich stelle mir dann die Situation vor, weil das wurde auch wirklich dann gesagt, zum Beispiel bei, wenn es ein Review gibt. Also Challenge Flag, Review kommt und dann wird der, kennen wir ja, war er Inbounds oder nicht, als er den Pass gefangen hat. Das wird dann aus 300 Kameraperspektiven gezeigt und so weiter und so fort. Und das wäre zum Beispiel eine Option, wo die Liga denkt, dann einen Spot einspielen zu können oder mehrere Spots eben. Und das wäre für mich, für mein Football-Erlebnis der Horror, weil ich genau diese Sachen sehen will. Ich will selber gucken, okay, und mir die Meinung bilden, war das jetzt ein Foul oder nicht? War er in Browns oder nicht? War es ein Touchdown oder nicht? Und wenn ich mir vorstelle, beispielsweise im letzten Jahr Jesse James Catch von den Pittsburgh Steelers und dann so, okay, wir gucken uns das Spiel, wir gucken es nochmal an, gehen da zu ihrem Tablet und dann kommt irgendwie Werbung, irgend so Spargeld mit Geico. Das wäre der Horror. Und selbst wenn es ein Splitscreen ist, ist auch die Frage, oder ist es so ein, dieser Screen in Screen, also wo man dann so ein kleines Viereck unten noch live sieht, aber auch da kann man dann nicht so wirklich viel erkennen. Das fände ich extrem schwierig. Aber die Liga hat eben Probleme, alle Spots immer unterzubringen, so dass man nicht am Ende irgendwie 20 hintereinander bringen muss.
Ja, aber das glaube ich nicht. Also das ist krass. Ich sehe es nämlich ähnlich. Also ich cringe da auch so ein bisschen. Ich fände das auch ziemlich ätzend. Auch vor allen Dingen, was sollen die Networks denn sagen? Die müssen ja irgendwie ihre Pereiras und ehemaligen Officiating Officials, ja, die haben sie ja alle eingekauft, die müssen ja auch irgendwie Redezeit bekommen, ne? Und die muss man dann ja auch einblenden und da kannst du ja nicht Werbung drüber laufen lassen.
Ja, es sei denn, man sagt, kommt dann halt zurück und dann kommt man halt zurück zum Call und dann heißt es so, after reviewing the play, the ruling on the field stands und dann kommt der nächste Spielzug und dann muss eben Mike Pereira sagen während des Spielzugs, ja, ich habe mir jetzt auch nochmal kurz in der Pause angeguckt, die haben es richtig entschieden, so.
Ja, nee, es ist, ja, ich
traue der Liga das zu, das ist das Traurige daran und ich fände es aber extrem schlimm.
Ich glaube, da wird es zu viel Hate geben, also das würde, glaube ich, zu negativ aufgefasst werden.
Okay.
Also das ist, das kann nur dann funktionieren, also nicht zu krass negativ aufgenommen werden, in dem Sinne funktionieren, wenn die Liga dafür normale Werbeblöcke streichen würden.
Ja.
Und das werden sie nicht machen. Quasi, wenn halt Nettogewinn an Zeit quasi entstehen würde, weil ja viele Leute sich darüber aufregen, dass die Spiele immer länger werden, beziehungsweise eben nicht kürzer werden und die ganzen Review-Geschichten sowieso so nervig sind und das Spiel in die Länge ziehen und was soll das alles und so.
Ja, damit könnte man natürlich das Spiel wieder verkürzen, ne? Wenn du in der Zeit eben die Werbespots einbauen kannst, kannst du dann insgesamt weniger Unterbrechungen haben. Aber naja, es ist schwierig. Aber wie gesagt, es gibt da Überlegungen in der Liga und ich fände es tragisch.
Ja, ich fände es auch ziemlich kacke.
Wollen wir über unser Playoff-Spiel sprechen? Schaffen wir das noch, Christian? Oder hast du noch zu viele Sachen, die du besprechen möchtest?
Ich würde noch mal einmal kurz über Des Bryant sprechen wollen.
Ja.
Ich glaube, das mit dem Playoff-Picture, das müssen wir verschieben, Leute.
Schade aber auch.
Wieder voll. Ja,
jetzt haben sich alle schon so gefreut auf unser unglaublich gutes Playoff-Picture, was wir jetzt...
Genau.
Okay, ja, dann müsst ihr euch leider...
Müsst ihr noch eine Woche warten, bis ihr zu, wie heißen sie, Tipico oder so laut und eure Wette platziert fürs nächste Jahr.
Jetzt schon. Vielleicht gibt es einen Discount.
Ja, eine Quote halt, ne?
Aber was möchtest du denn über Des Bryant besprechen?
Ich finde...
Ob es ein Top-5-Receiver ist?
Nein, das können wir schnell beantworten. aber ich finde das schon interessant. Die Browns haben Des Bryant wohl 5 Millionen, weniger als 5 Millionen angeboten.
Ja.
Man weiß nicht genau, wie lang. Wahrscheinlich auch nur für ein Jahr. Und Des Bryant hat es abgelegt. Das ist das, was berichtet wurde. Abgelehnt. Finde ich kurios. Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, das ist ein Quatschbericht. Also ich glaube, für 5 Millionen hat er gespielt. Es sei denn, er ist halt wirklich extrem, hat ein verschrobenes Bild von seinen Fähigkeiten selber. Das würde mich schon wundern. Und er hat jetzt halt selber gesagt, dass er darauf wartet, dass sich die Situation ergibt und das wird wohl wahrscheinlich erst im Laufe der Saison passieren. Was auch immer das heißen mag.
Was auch immer das heißen mag. Also es ist eine, ich weiß es nicht, ob er sich selber jetzt ärgert, aber diesen Deal, den er relativ schnell bekommen hat von Baltimore, auf dem Tisch liegen hatte, zur Unterschrift bereit. Ich glaube, dass er dem vielleicht so ein bisschen nachweint, weil er hatte wahrscheinlich in dem Moment gedacht, oh, ich kann noch viel mehr holen. Aber alles, was er seitdem, wenn überhaupt, bekommen hat an Angeboten, war unter diesem Angebot von den Baltimore Ravens. Und
aber es waren ja auch nur 7 Millionen, glaube ich, ne?
Ja, aber immerhin.
Ich finde schon, dass er da recht hatte, den abzulehnen. Wie er sich danach verhalten hat, da würde ich ihm nicht mehr recht geben, glaube ich.
Ja gut, aber ich meine, was hat er danach großartig gemacht? Er hat jetzt ja nicht irgendwie 20.000 Angebote ausgeschlagen. Also wenn man hatte er gar nicht mehr so viele Angebote.
Ja, also ich glaube schon, dass er ein paar Angebote hatte, aber die werden ja wahrscheinlich alle so um die 5 Millionen gewesen sein. Nehmen wir mal an, die Browns haben ihn jetzt tatsächlich 4,5 oder sowas angeboten, dann hätte er das halt unterschreiben sollen, weil ich glaube, ein besseres Angebot bekommt er tatsächlich nicht mehr, da muss ich dir recht geben. Nur ist die Situation halt die, okay, wenn er jetzt halt für 5 Millionen in diesem Jahr spielt, knapp 5 Millionen in diesem Jahr und eine relativ gute Saison hinlegt, dann bekommt er halt im nächsten Jahr eben seine Free Agency, die er unbedingt haben will und kann sich dann halt den Long-Term-Deal rausholen, sodass er dann am Ende die 21 Millionen von den Ravens toppen kann. Bezweifle, dass wenn er in der Saison unterschreiben wird, da wird er dann auch nicht mehr als, weiß nicht, 3 Millionen oder so vielleicht bekommen. Und dann 18 Millionen in 2 Jahren rauszuholen, im nächsten Jahr in der Free Agency, damit das halt rechnerisch besser wird als der Ravens-Deal, das wird dann wahrscheinlich schwieriger, ne?
Ich weiß auch nicht, ob er dann in der Saison noch ein besser oder selbst dann da die 3 Millionen holen wird. Also und vor allen Dingen die Frage ist auch, wenn er in die Free Agency kommt im nächsten Jahr, was er unbedingt will, kriegt er wirklich den Long-Term-Deal dann nochmal? Also,
nee, Long-Term nicht, aber 3 Jahre? Ja.
Ich weiß,
was er dieses Jahr leistet. Das
ja,
die
aber die Frage ist ja immer noch, wo soll er hingehen? Also ich meine, er hat sich jetzt bei den Patriots angebiedert, bei Eric Decker hat es zumindest für ein paar Wochen geklappt. Des Bryant jetzt haben wir gehört, Brady mag ihn, er mag Brady, aber er wird mit Sicherheit von Bill Belichick nichts bekommen, was ihm auch nur annähernd zusagen wird, finanziell. Dann die Ravens sind natürlich auf den Schlips getreten, da hat er sich die Tür selber zugemacht. Bei den Browns kann natürlich sein, dass sie nochmal auf ihn zurückkommen. Mag sein. Vielleicht, wenn Josh Gordon doch nicht komplett da sein wird, das muss man ja auch immer beobachten, wie das mit Josh Gordon weitergeht. Vielleicht ist da noch die Tür offen bei den Browns. Jacksonville, Doug Marrone hat es zumindest so ein bisschen zugemacht wieder. Und dann ist halt die Frage, keine Ahnung, vielleicht doch die Eagles, die man ganz am Anfang ins Spiel gebracht hatte, um dann eben gegen seinen Ex-Club, gegen Jerry Jones spielen zu können. Zweimal im Jahr mit Alshon Jeffrey jetzt verletzt, ist das eine Option? Wir haben Nelson Aguilar, der auch noch nicht zurück ist. Also wir haben gesehen in den Preseason-Spielen unglaublich viel Probleme auf der im Passing-Game von den Eagles. Dann wäre das auch eine Option. Aber ansonsten ist es halt schwierig, sehe ich ihn jetzt momentan irgendwo nirgendwo. Und die Frage ist halt auch, hat er wirklich Angebote bekommen oder waren es einfach gar nicht so viele?
Ja gut, das ist natürlich auch die Frage. Es kann natürlich auch wirklich sein, dass kaum Angebote kamen, was natürlich auch hauptsächlich damit zusammenhängt, dass er so spät entlassen wurde von den Cowboys, als die meisten Teams halt schon sehr weit fortgeschritten waren in ihrer Kaderplanung für dieses Jahr. Und ja gut, dann ist es sicherlich, wenn er nicht viele Angebote bekommen hat, dann ist es natürlich fahrlässig von ihm gewesen, nicht bei den Ravens zu unterschreiben. Oder vielleicht hat er auch keinen Bock auf Baltimore gehabt, das kann ja auch sein. So. Vielleicht denkt er sich auch so, fuck, ich habe keinen Bock auf Kälte oder so. Das ist,
ist wunderbar, das ist doch der, da ist sozusagen die Wiege des Footballs. Also wenn du da im Herbst dann die kalten Spiele hast mit bewölktem Himmel, ein bisschen Regen, das ist doch genau das, was man sich als Footballer wünscht, oder nicht?
Ja, aber vielleicht hat er sich gedacht, Flecko kann nichts mehr, der hat noch nicht seine Renaissance vom Flecko, die hat er noch nicht mitbekommen können, als hat gedacht, okay, da kriege ich die Bälle irgendwie in einem 5-Meter-Radius und ich kann nur 4 Meter abdecken.
Ja, Joe Flecko, der spürt den heißen Atem von Lamar Jackson, der wird diesen
so. Ja, aber das wusste er damals ja noch nicht. Ja. Das ist ja die Sache, das wusste er ja noch nicht. Aber ja, es ist viel Rätselraten, aber es ist, schon eine etwas kuriosere Situation.
Auf jeden Fall, definitiv. Also ich meine, Des Bryant, ich glaube schon, dass er, also ich will ihn nicht so runterreden, wie man es häufig hört, dass er nur noch irgendwie 3 verschiedene Routen laufen kann und so, das glaube ich eigentlich nicht. Also ich glaube schon, dass er mehr bringen kann, aber die Frage ist halt einfach, zu welchem Preis? Und als er rausgeschmissen wurde in Dallas, haben viele gesagt, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis er einen neuen Vertrag hat. Also wird jetzt nicht direkt instant unterschreiben aufgrund des Zeitpunkts seiner Entlassung, aber dass er jetzt immer nur noch keinen Vertrag hat, ist doch schon relativ merkwürdig. Vor allen Dingen hatten wir auch viele Wide Receiver, die jetzt in der Preseason auch sich verletzt haben bei vielen Teams. Ne? Und trotzdem ist er da nicht sozusagen direkt auf dem Block.
Ja, dann ist ja auch mal wieder das Stigma der Diva, ne? Und des Lockerroom Kansas und so weiter. Da erscheint ja nicht so der einfachste Charakter zu sein, sag ich mal, zum Handeln. Und das ist wahrscheinlich schon so eine Sache. Da fällt er wahrscheinlich vielleicht auch bei der Hälfte der Teams schon kategorisch direkt durch, weil die dann so Coaches haben wie bei Belichick, die sagen, wenn ich nicht kontrollieren kann, will ich nicht haben. So. Kann auch durchaus sein, ne?
Kann sein, ja.
Ein paar Punkte hätte ich noch, die ich schnell abarbeiten wollte. Zum einen Julius Thomas, der Tight End, gedraftet von den Denver Broncos und danach war er bei Jacksonville und wurde dann zu Miami getradet, ne?
Ja.
Als er sich wirklich überhaupt nicht hat durchsetzen können und einen ziemlich dicken Vertrag hatte, dem er aber nicht gerecht wurde. Ist in den Ruhestand getreten und strebt jetzt einen Doktor in Psychologie an. Was durchaus interessant ist, denn er möchte sich auch wohl speziell mit der CTE-Forschung weiter beschäftigen, in dem Feld arbeiten. Ja, ne, mach mal. Schön, freut mich für ihn, dass er da aber quasi seine zweite Profession findet.
Sollte er dann nicht lieber Medizin studieren?
Tja, das ist so ein bisschen die Frage. Ne? Vielleicht hat er sich das noch nicht so durchdacht, keine Ahnung. Aber du hast vollkommen recht, das ist mit Psychologie hat das. Ja, gut, ich meine, es gibt ja.
Ja, mit Sicherheit, da gibt es natürlich auch Ansätze, die man da verfolgen kann in der Psychologie, um zu sagen, okay.
Vielleicht in der Behandlung dann eher, ne?
Das ist ja, halt oder in der Therapie.
Genau.
Ja, das ist natürlich möglich, klar. Aber im ersten Moment habe ich jetzt dann auch gedacht, so, okay, also ich studiere jetzt Ethnologie, um mich dann mit CTE zu beschäftigen, so ein bisschen hört sich das an. Aber okay.
Nicht um in die Finanzaufsicht der Deutschen, in die Finanzaufsicht der Deutschen Telekom zu gehen. Ist auch sehr naheliegend, ne?
Genau.
Okay, ja dann, ja gut, das hat jetzt eigentlich, weiß nicht, es gab einen Amoklauf mal wieder in den USA, aber diesmal hat es doch ein bisschen was mit Football zu tun, denn es war bei einem Madden-Turnier in Jacksonville. Mindestens 4 Tote gab es wohl. Tja, habe ich auch mitbekommen. als ich Madden gespielt habe. Also da gab es irgendwie auch eine Einblendung von wegen bla bla, alles so schrecklich und traurig und so eine Standard-Trauermitteilung quasi. Weiß noch nicht, was man da sonst großartig weiter darüber sagen sollte, außer dass es nicht schön ist.
Ja, sehr traurig für alle, die da zu Schaden gekommen sind.
Dann noch eine Verletzung, die uns eben durchgegangen ist, die ich auch nicht ganz unrelevant finde. Und zwar wieder bei den Ravens sind wir angelangt. Der Rookie von ihnen, den sie in der ersten Runde gedraftet haben, Hayden Hurst,
Tight End,
hat eine Stressfraktur, also Ermüdungsbruch ist das dann auf Deutsch, ne, in seinem Fuß. Und ist einem Prozedere unterlaufen, dass bei dem eine Schraube in seinen Fuß eingesetzt wurde. Und 3 bis 4 Wochen, sagt man, wird er draußen sein. Ich persönlich sehe das sehr, sehr schwierig, gerade im ersten Jahr und dann so eine Verletzung, das ist ein ziemlich harter Schlag, denn ich kann mir schwer vorstellen, dass er in einem Monat wirklich schon wieder total drauf sein wird. Diese Fußverletzungen sind so oft so schwierig, wir haben es auch bei Julian Edelman gesehen, der ja auch einen Bruch hatte im Fuß, ne, und dann auch wirklich lange gebraucht hat, um zurückzukommen.
Absolut, vor allen Dingen, man hat das Problem mit den Tight-Ends in Baltimore in den letzten Jahren schon gehabt. Ja. Da haben sie jetzt so viel investiert in der ersten Runde, ein Tight End gedraftet, was jetzt nicht unbedingt immer so logisch ist und sehr viel investiert, um endlich dieses Problem einmal so ein bisschen dem Problem Herr zu werden und jetzt eben das ist extrem, extrem bitter für die Ravens. Aber dann umso mehr wäre natürlich dann jetzt ein Des Bryant, der natürlich in der Red Zone auch eine gewisse Gefahr ausstrahlt, natürlich interessant gewesen, ne? Und um auf das Thema zurückzukommen.
Vielleicht können die Ravens ihm ja jetzt vergeben.
Ja, aber ich glaube, Harbaugh ist nicht so der Typ, der so gerne vergibt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Einen letzten Punkt hätte ich noch. Ich fand es erstaunlich, wirklich erstaunlich, dass es so unter dem Radar alles durchgegangen ist. Man hatte nur sehr wenig drüber gelesen und zwar am Montag hatte die NFLPA bzw. einige hochrangige Mitglieder derer sich mit der NFL bzw. mit hochrangigen Mitgliedern der NFL bzw. Besitzern bei den Giants getroffen, um über die
Bingo zu spielen,
das wäre schön. Komm, lass uns den ganzen Kram noch mal beiseite legen und davon schön
Wir holen die hochrangigsten Leute zusammen und dann spielen wir eine Runde Bingo. Ja, nee,
der
was
Gewinner
haben sie
darf entscheiden, wie es weitergeht. Die haben sich natürlich getroffen, um über die Nationalhymnen Kontroverse, ich weiß es nicht, über dieses leidige Thema zu sprechen und dort zu versuchen, eine Lösung herbeizuführen oder vielleicht erstmal auszuloten, wo man wirklich genau steht oder so. Dadurch, dass nichts wirklich an Ergebnissen geleakt wurde, gehe ich davon aus, dass man nicht wirklich weitergekommen ist oder man es tatsächlich geschafft hat, relativ stickum bei der ganzen Sache zu bleiben und sich zur Verschwiegenheit geeinigt hat. Das wäre ja auch mal irgendwie doch relativ neu, ne?
Ja, es spricht, also beziehungsweise zwei Sachen sind möglich. Einerseits, dass man dass man wirklich weit auseinander ist und sich nicht einigen konnte und deswegen gesagt hat, okay, lasst uns jetzt nicht das weiter anheizen. Lasst uns erstmal einen Kompromiss finden. Das heißt, wir treffen uns demnächst wieder. Oder man hat wirklich was gefunden, was vielleicht auch kontrovers sein könnte, eine Einigung, und will die jetzt so lang wie möglich erstmal unter Verschluss halten, um die dann einfach schnell rauszuleaken und dann geht die Saison auch los. Also, dass man nicht mehr diese, dass die Zeit von Verkündung und eben erstem Saisonspiel nicht so groß ist.
Ja. Oder eine dritte Möglichkeit, hat eine produktive Basis gefunden, auf der man weiterarbeiten kann und möchte das jetzt nicht irgendwie torpedieren, indem man da Sachen liegt.
Ja, das aka, man hat keine weitere Idee. Aber es war eine produktive Basis.
ich würde das schon positiver formulieren und sagen, okay, wir haben jetzt echt ganz gute Unterhaltung gefunden. Wir haben jetzt irgendwie 3, 4 verschiedene Vorschläge, zwei von jeder Seite oder wie auch immer. Und man musste sich jetzt durch den Kopf gehen lassen und gucken, ne, welche am besten ist oder so. Es kann ja auch durchaus vertagt werden und produktiv dabei gewesen sein und auch positiv. Das ist ja durchaus möglich.
Ja. Absolut.
Aber das wäre es soweit von mir.
Das wäre es auch soweit von meiner Seite. Ich danke dir, Christian, für die heutige Folge, deinen großartigen Input wie immer. Ich danke euch allen, dass ihr uns so fleißig hört, dass ihr uns abonniert habt und macht das weiter. Bewertet uns gerne bei iTunes, darüber freuen wir uns sehr. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als eine schöne Woche. Viel Spaß mit der letzten Preseason-Woche. Bis dahin, alles Gute. Ciao.